Heute begrüßen wir Dr. Daniela Gerd-Tom-Makotten aus dem Vorstand der Deutschen Bahn.
Was ich auch immer wichtig finde, dann eben nicht nur sich mit Digitalisierung und Technik zu beschäftigen, sondern ich mag es auch total, mir Inspiration aus ganz anderen Bereichen, ne, Kunst, Kultur zu holen und auch zu sagen, auch andere Branchen, wie gehen die mit bestimmten Themen um? Weil manchmal bekommt man dadurch ja auch einen anderen Referenzpunkt und sagt, es gibt gute Gründe, das so und so zu machen. Und wenn jemand sagt, das war aber immer schon so oder aus der Historie heraus ist immer verdächtig, dann kann man sagen, dann lass uns nochmal anders drüber nachdenken, dass wir es für unsere Kundinnen und Kunden einfach besser machen.
Heute sprechen wir mit Dr. Daniela Gerd-Tom-Makotten aus dem Vorstand der Deutschen Bahn über das Thema, was allen unter den Nägeln brennt: künstliche Intelligenz. Das Thema, was in aller Munde ist und wir wissen es ja, hat das Potenzial, unsere Welt grundlegend zu verändern. Wir gehen von einer Produktivitätssteigerung aus, über bahnbrechende wissenschaftliche Erkenntnisse hin und dann natürlich immer dieses Thema AGI, die allumfassende künstliche Intelligenz. Ich finde es ehrlich gesagt besonders beeindruckend, was wir alles in der Medizin erreichen können. Ich habe heute gerade mal wieder ein Foto gesehen von einem Brustscan, wie schnell jetzt mit KI Analysen und halt auch Diagnosen gestellt werden können. Und das war vor ein paar Jahren nicht so möglich. Also diese düsteren Zukunftsvisionen der allmächtigen KI sind da, aber hinter diesen ganzen Horrorszenarien verbirgt sich doch wirklich ein enormes Potenzial, das unser Leben auf ungeahnte Weise verbessern kann. Und ich bin ehrlich gesagt immer so ein bisschen zwischen, es kommt so viel und bin irgendwie auch erschöpft von diesem Ausmaß der KI-Themen. Aber ich versuche hier Step by Step heranzugehen, höre mir natürlich viele Podcasts an und versuche mich so langsam in die Thematik einzuarbeiten. Und heute mit Daniela machen wir wahrscheinlich wieder einen großen Learning-Schritt hinsichtlich der praktischen oder der Angehensweise an die KI und die Herangehensweise, wie Unternehmen auf KI blicken. Und dann habe ich noch mal einen kleinen Tipp für euch. Ich habe mir letztens den Demis Hassabis angehört, unseren DeepMind-CEO. Klar könnte man sagen, einen kleinen Bias, aber er erklärt die KI und die unterschiedlichen Anwendungsfälle doch auf eine ganz besondere Art und Weise. Und hört mal rein, wenn ihr ihn sprechen hört, weil ich glaube, da kann jeder was mitnehmen. So, Nina, und jetzt mal zu deinen KI-Reflections.
Du, erst gestern Abend habe ich das erste Mal mit meiner jetzt 11-jährigen Tochter Gemini genutzt, nämlich für ihre Geburtstagseinladung. Sie plant ein Geocaching mit ihren Freundinnen und wir haben zum einen für Einladungsbändchen einen Teamnamen dank Gemini generieren lassen, was wirklich mega Spaß gemacht hat mit ihr zusammen. Die war total begeistert. Dann hat sie einen Einladungstext so geschrieben und den haben wir dann ebenfalls von Gemini in Gedichtform bringen lassen. Und das war einfach total cool zu sehen, wie einfach die Anwendung ist, wie begeistert Kinder auch in dem Alter bereit sind, wenn sie sehen, was da für coole Ergebnisse rauskommen. Und das waren auch wirklich verschiedenste lustige Sachen. Gemini hat das auch eingeordnet in seriösere Namen bis zu super silly Team Names und wir hatten wirklich mega Spaß damit. Also das finde ich tatsächlich auch total wichtig, wirklich Kinder da super easy peasy irgendwie ranzuführen mit eben beispielsweise solchen einfachen Geburtstagsplanungs-Use-Cases.
Super, ja, finde ich. Bin ich witzigerweise darüber gestolpert. Ich meine, jetzt wollen wir nicht zu viel Werbung machen für unseren eigenen Arbeitgeber, aber das bei Google, wenn du die App runterlädst, kannst du ja jetzt swipen zwischen der Suche und Gemini. Also kannst du oben so ein kleines, so ein Swipe, wie nennt man das, Modul von rechts nach links schieben und man wird da ahnen können, was dann irgendwann passieren wird. Das wird wahrscheinlich immer mehr ineinander eingebettet werden. Also die Zukunft verspricht viel Kreativität und aber auch viel Möglichkeiten, die uns da zur Verfügung stehen. Und ich liebe dieses Tool Gemini oder halt auch, wie viele natürlich auch nutzen, Open ChatGPT ist einfach unheimlich produktivitätssteigernd.
Ja, es macht es echt so viel einfacher. Und eben die KI in der Hosentasche, auch auf meinem, oh Gott, jetzt out ich mich. Ich habe tatsächlich ein iPhone als privates Handy, aber auch auf dem geht die Gemini-App ganz hervorragend. Und es ist wirklich total genial, einfach unterwegs da mal auch mal ein paar Sachen machen zu können. Und das bringt mich vielleicht zu einem Punkt, der mich letzte Woche beschäftigt hat. Ich habe einen super spannenden Artikel im Forbes-Magazin gelesen. Und zwar ging der um Work-Life-Balance versus Work-Life-Integration. Und ich habe tatsächlich, vielleicht bin ich damit total late to the party, aber ich habe noch nie von dem Begriff Work-Life-Integration gehört und dachte so beim Lesen, jetzt habe ich endlich ein Label dafür, wie ich mein Leben eben führe und wie mein Work-Lifestyle aussieht. Ja? Bei mir gab es noch nie einen Hardcut, dass ich von 9-to-5 arbeite und danach wirklich 100% Freizeit habe. Das hat sich schon immer sehr vermischt, sei es durch Travel-Aktivitäten, sei es dadurch, dass man natürlich über die Jahre auch sich mit Kollegen anfreundet und viel mehr Zeit miteinander auch in der Freizeit eben verbringt und daraus dann eben frohlegen werden, was ich übrigens ein herrliches Wort finde. Und auch heute ist irgendwie alles im Flow. Dreimal die Woche gehe ich ja morgens laufen. Die ersten Meetings sind dann meistens so gegen 9.30 Uhr oder 10. Und dafür war ich aber auch gestern Morgen um 6 Uhr auf dem Weg zum Flughafen, um den Flieger um 7 zu nehmen. Nachmittags die Woche ist am Freitag nach dem Musical Camp eine Aufführung der Kinder, wo ich dann natürlich am Freitag um 3 den Rechner zuklappe und dann eben dahin düse. Dafür werde ich wahrscheinlich irgendwann anders abends das wieder aufholen. Also dieser ganze Flow, Work-Life-Integration, ermöglicht mir so viel Flexibilität, dass ich der Meinung bin, dass ich sowohl sämtliche joblichen Anforderungen, aber eben auch den Bedürfnissen meiner Kinder, meiner Familie, meiner Freunde nachgehen kann. Und ich bin total happy damit, jetzt dieses Label eben zu haben. Ich bin ein Work-Life-Integrator und das ist gut so.
Herrlich, ein schönes Wort. Und jetzt weiß ich auch mal, wann ich dich erwischen kann und wann nicht. Aber ich habe auch gerade über diese Breaks was gelesen im Economist. Da haben sie darüber gesprochen, wie sich diese Arbeitsverschiebung bei den Jobs, in denen wir tätig sind, wie sich das verändert hat durch Corona natürlich noch mal mehr, dass man heutzutage einfach nicht mehr dieses 9-to-5 hat, sondern total flexibel seine Arbeitsweisen gestalten kann. Und ich glaube, das müssen wir auch vorleben. Und man darf aber dann auch wiederum nicht vergessen, was ich ab und zu mal tue, dass man diese Pausen auch braucht, diese Pausen des kompletten Abschaltens, wie du es ja auch sagst, einfach den Computer zuzumachen, weil sonst geht man dann doch, glaube ich, ganz schnell in ein Burnout rein. So, und mit diesem kurzen neuen Hacks von unserer Seite, vielleicht ein paar Hacks, dem Work-Life-Integrator ist auf jeden Fall ein kleiner Hack für mich, wollen wir doch mal in unsere Folge reinsteigen und über das brennende Thema KI sprechen.
Wir haben heute das große Glück, eine wunderbare Dame von einem der Lieblingsunternehmen bestimmt aller Deutschen hier bei uns begrüßen zu dürfen, der Deutschen Bahn. Und bei uns ist heute Dr. Daniela Gerd-Tom-Markotten mit dem wunderbaren Titel DB Board Member for Digitalization and Technology. Zwei Themen, die Livia und mir natürlich sehr am Herzen liegen. Und wir freuen uns wirklich riesig, dass du dir heute die Zeit für diese Aufnahme hier genommen hast, liebe Daniela. Wie schön, dass du da bist.
Super, hallo ihr beiden.
Hallo Daniela.
Und damit alle HörerInnen dich direkt ein bisschen besser kennenlernen können, alles, was so über dich auf LinkedIn und über die Google-Suche für alle einsehbar ist, das kann sich ja jeder gerne selbst angucken. Was uns immer besonders interessiert, ist das, was nicht zu ersuchen und zu erlinkedinnen ist, nämlich die Frage, was nicht in deinem Lebenslauf steht.
Ja, Digitalisierung und Technik, habt ihr ja schon gesagt, das findet man. Was man wahrscheinlich nicht findet, dass ich quasi alle Qualifikationen einer Sekretärin erfüllt habe, nämlich ich habe Maschineschreiben auf einer Typenhebelschreibmaschine, also einer mechanischen, gelernt und auch Stenografie schreiben.
Wow, hat sicherlich
ein bisschen outdated, ne?
Ja, outdated. Also es spricht nur für deine Entwicklungspotenzial in deiner Rolle, in der du dich jetzt heute befindest, und aber auch für deine Ausdauer. Ich kann mir vorstellen, das hat sehr viel Ausdauer benötigt.
Ja, also es ging. Und bei das braucht man ja heute noch, das Stenografie-Schreiben nicht mehr so sehr.
Lustig, deine Geheimschrift mittlerweile wahrscheinlich. Und bei Schreibmaschine kann ich lustigerweise mithalten. Ich muss aber tatsächlich sagen, ich habe neulich überlegt, da kam eine Anfrage in der 5. Klasse meiner ältesten Tochter, ob wir die Kinder zu einem 10-Finger-Tippkurs anmelden möchten, wer das denn machen möchte. Und ich habe wirklich überlegt, die ist jetzt in der 5. Klasse, ja, 10 Jahre, wenn die Abitur macht, wird die noch mit 10 Fingern tippen oder wird nicht sowieso alles über Voice laufen? Ich habe wirklich überlegt, ob ich sie dafür noch anmelde oder nicht. Habe ich dann gemacht, mal gucken, wofür es dann wert ist. Aber ich bin wirklich gespannt, wo da die Reise hingeht.
Dann werden zumindest nicht mehr nur die Daumen gebraucht, ne?
Ja, das stimmt allerdings. Schon mal ein sehr interessanter Fakt über dich, Daniela. Und wenn wir jetzt noch mal ein bisschen tiefer gehen und reingucken, was dich so ausmacht und wer du denn bist, kannst du uns noch mal ein bisschen mitnehmen auf eine Reise über eine Situation, die ganz viel Mut von dir erfordert hat und wo du etwas aus dir herausgewachsen bist?
Also ich glaube, das Mutigste, was ich bisher gemacht habe, ist den welthöchsten Bungee-Jump. Der ist in Südafrika, 216 Meter. Wir waren da mit einer Reisegruppe, 18 Leute aus ganz verschiedenen Ländern. Und am Ende war es so, dass eine Spanierin, eine Holländerin und ich darunter gesprungen sind. Das war richtig cool. Kann ich nur empfehlen. Boah.
Hattest du das geplant oder war das spontan?
Nö, das war spontan.
Ach, crazy.
Respekt.
Also höchsten Respekt. Ich habe ja krasseste Höhenangst, aber vielleicht ist es eine gute Überwindung.
Okay, das, glaube ich, gewinnt auch in puncto Mut. Das ist ein super beeindruckendes Beispiel. Einfach mal spontan sich da über 200 Meter runterstürzen. Wirklich tiefsten Respekt dafür. Wo wir auch so ein bisschen über Mut sprechen, die nächste Frage, die uns immer so ein bisschen interessiert, ist, wie, aus welcher Situation heraus du vielleicht mal etwas mitgenommen hast, was das Thema wieder aufstehen, sich wieder aufrichten, Resilience angeht. Gibt es da eine Situation, die du teilen möchtest?
Ja, wahrscheinlich nicht nur eine. Aber wenn ich mal zurückblicke, was schon für mich ein krasses Erlebnis war, ich habe eine Diplomarbeit in China geschrieben, in Shanghai, und hatte dabei übersehen, dass dieses Thema Gesichtsverlust für Chinesen ja ein ganz wichtiges Thema ist. Und ich hatte dem Produktionsleiter erklärt, wie er denn seine Maschinenbelegungsplanung optimieren kann, aber wahrscheinlich in einer sehr deutschen, informativen, aber frontalen Ansprache, was dann dazu geführt hat, dass er erstmal mich komplett ignoriert hat und kein Wort mehr mit mir wechseln wollte. Die jungen Chinesen, denen ich einmal die Woche Englischunterricht gegeben habe, und die haben dann für mich gekocht, die haben mir dann so ein bisschen erklärt, was da passiert ist und wie man das angehen muss, dass der wieder zuhört und dann auch in den Diskurs geht. Und schlussendlich hat das super geklappt und wir haben dann zusammen quasi die Fabrikhalle umgebaut. Und von daher hat das alles ein gutes Ende genommen und ich glaube am Ende allen auch was gebracht.
Das ist auch ein mega Barter-Deal. Kochen für kulturelle Tipps im Exchange.
Das hat auf jeden Fall funktioniert. Aber wenn du da alleine stehst und sagst, jetzt spricht keiner mehr mit mir, was soll ich nur machen, ist das in dem Moment nicht so witzig.
Nee. Verständlich. Ich fühle mich, als ob wir dich wirklich ein bisschen in nur ein paar Minuten richtig besonders kennenlernen. Von dem Schreibmaschinenschreiben bis über den Bungee-Jump und jetzt auch noch der kleine Stolperstein in China. Was vielleicht zur letzten Frage, um ein bisschen tiefer hinter die Kulissen von Daniela zu gucken. Auf was bist du besonders stolz in deiner Karriere oder generell in deinem Leben?
Ja, da gibt's bestimmt auch einige Dinge. Jetzt will ich mal nicht ganz so weit in die Vergangenheit blicken, worauf ich jetzt wirklich hier auch bei der Deutschen Bahn stolz bin. Wir haben ein neues Instandhaltungswerk in Cottbus gebaut. Das modernste, was wir hier in Europa haben. Und das haben wir quasi in Rekordgeschwindigkeit geschafft. Das hat uns auch keiner zugetraut. In weniger als 20 Monaten haben wir das auf die Beine gestellt und Anfang Januar in Betrieb genommen, so dass unsere neuen ICE4s dort instand gehalten werden können. Und weil alle gesagt haben, wow, die Zeitleiste ist so kritisch und das Budget und werden überhaupt die Leute da sein und kann das überhaupt klappen und es am Ende dann tatsächlich zu schaffen, weil alle an einem Strang ziehen, das hat uns wirklich alle sehr gefreut und war auch eine tolle Teamleistung.
Also ich finde es ja mega, wie ihr aufs Gaspedal geht, um die ganze Infrastruktur aufzubauen und zukunftsfit zu machen. Da tauchen wir gleich nochmal ein bisschen später rein. Auf der einen Seite bin ich natürlich persönlich Leidtragende, gerade hier die Strecke Hamburg-Berlin, eine Stunde länger. Die Stunde macht was aus, wenn man den letzten Zug abends um 10 oder so etwas nimmt. Aber dafür, dass es dann natürlich zukunftsfähig ist und alles besser wird, ist das völlig in Ordnung und vertretbar für nicht. Und darüber sprechen wir gleich noch ein bisschen. Wir hatten vor 2 Wochen das Vergnügen, die liebe Vanessa Stützle von der Lukewarm-Gruppe bei uns zur Gast zu haben. Und Vanessa hat eine Frage an dich mitgegeben. Die findet natürlich den Bereich Digitalisierung und Technologie mindestens genauso spannend wie wir. Und das Thema Wandel und Transformation begeistert sie genauso. Und Vanessas an dich Frage war, dass du ja die Mission hast, die Bahn mit wegweisenden Technologien fit zu machen für die Zukunft. Mhm. Und Vanessa würde dabei interessieren, in welchen Bereichen ihr heute schon künstliche Intelligenz einsetzt bei der Deutschen Bahn.
Ja, sehr schöne Frage, die beantworte ich gerne und könnte wahrscheinlich auch stundenlang drüber reden.
Das ist eine gute Einstiegsfrage.
Total, nee, weil das Thema ist echt, dass künstliche Intelligenz ist für uns überhaupt keine Zukunftsmusik mehr, sondern wir haben das in ganz vielen Themen im Betrieb, im Einsatz und beispielsweise Reisendeninformation, ne, wird mit KI gemacht. Wir haben 400 Millionen Ereignisse, die wir jeden Tag verarbeiten, weil das Wichtigste für euch ist, erreiche ich meinen Anschlusszug. Und damit erstellen wir jeden Tag 150 Millionen Prognosen, berücksichtigen dabei Wetter, die historischen Daten, wo ist welcher Zug unterwegs, wie schnell sind wir unterwegs. Und wenn du einen Gleiswechsel brauchst, ist ein Unterschied, ob du am selben Bahnsteig gegenüber oder von Gleis 1 nach Gleis 10 musst. Und genau all das fließt in diese Prognose mit ein. Und das machen wir mit Hilfe von künstlicher Intelligenz. Genauso vielleicht noch ein anderes Thema, Kamerabrücken, um quasi die Außenhaut der Züge zu scannen. Was ist da los, auch mit der Klimaanlage, Stromabnehmer. Früher war das so, da sind die Fahrzeuge in die Werkstatt gefahren, wurden stromlos gestellt, da musste einer oben auf den Dachgarten klettern und schauen, was da los ist. Ja, das hat mehrere Stunden in Anspruch genommen und hat die Werkstatt auch blockiert. Und heute ist es so, der Zug fährt einfach durch so ein Kamerator, das wird erfasst und in wenigen Minuten wissen wir, was da los ist und können uns natürlich auch auf die Instandhaltung vorbereiten, bevor der Zug in die Werkstatt kommt und schon Ersatzteile, die Menschen mit den richtigen Kompetenzen bereitstellen. Und das ist ein echter Effekt für uns. Und da wird eben auch Image Recognition und KI eingesetzt. Wenn ich noch ein drittes Beispiel darf, aber ihr könnt auch noch viel mehr.
Nein, ich finde es mega spannend.
Was ihr vielleicht kennt, wenn ihr schon mal mit dem ICE unterwegs gewesen seid, da ist vor euch am Sitz normalerweise so ein QR-Code, RailMate. Und da könnt ihr eingeben, ne, ob es euch gut geht, ob ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt. Und KI filtert auch dieses Feedback direkt. Und wenn ihr beispielsweise sagt, oh, mir ist hier aber zu kalt oder mir ist hier zu warm, wird diese Information direkt an den Zugbegleiter weitergegeben und in eurem Wagen wird es quasi wärmer oder kälter gestellt. Das ist Instant Feedback und andere Verbesserungsvorschläge gehen dann an die Kollegen, die das dann bearbeiten können. Auch da nutzen wir KI.
Ich steige ja gleich in den Zug, ich hatte es dir gerade schon gesagt, Daniela. Ich glaube, ich steige jetzt ganz anders mit einem ganz anderen Mindset in diesen Zug ein, als ich das noch getan hätte 10 Minuten vor unserer Konversation. Ich probiere es auf jeden Fall aus.
Ich habe diesen QR-Code noch nie wahrgenommen.
Ja, watch out for it. Also du wirst es
ja morgen sehen, Abend letzter guckst. Zug zurück. Ich habe ja dann 3 Stunden Zeit, ne? So. Ja. Genau, der Schaffner kann sich freuen.
Wollte ich dir gerade sagen, Nina, deine Produktivitätszeit nimmt auch zu. Man sollte es auch positiv sehen.
Aber die Schlafzeit nimmt ab. Longevity, Livia, ja. Ist ja auch so ein wichtiges Thema. Ja, Produktivitätszeit versus stimmt. Schlafzeit. Das ist dann die Balance, ja, die da aus den Fugen gerät.
Das stimmt. Ja, wir sprechen ja heute auch im Besonderen nochmal zu dem Thema KI im Arbeitsmarkt. Und eine Frage, die uns auch total unter den Lippen brennt, ist die Frage, wie es dem Tanker DB, Deutsche Bahn, gelingt, wirklich digitale Transformation zu treiben und das aber auch aus kultureller Sicht. Weil es ist ja das eine, ist die ganze Technologie, die ich jetzt gleich nutzen werde in der Bahn, aber das andere ist auch die Kultur. Wie schafft ihr das und wie gelingt es dir?
Ja, also eine wichtige Frage. ich würde sagen, dass Digitalisierung tatsächlich ein Gewinnerthema ist. Wenn wir nämlich zeigen können, das Leben wird für die Mitarbeitenden oder auch für die Kunden leichter und besser. Und gerade für die Mitarbeitenden, repetitive Aufgaben fallen weg. Also wer will da oben auf so einen Dachgarten von einem Zug klettern oder draußen bei Sturm, Eis und Schnee die Fahrzeuge inspizieren? Und all das, wenn wir das über Sensorik, KI, Digitalisierung quasi verbessern können, da sind eigentlich die Mitarbeitenden ganz, ganz schnell dabei. Und wann sind sie dabei? Und das ist ein anderer wichtiger Punkt. Du brauchst halt Vertrauen und Akzeptanz. Und das heißt, die Menschen ganz früh mit an die Hand zu nehmen und zu sagen, schau mal, so würde das System aussehen und hilft dir das wirklich in deinem Arbeitsalltag? Ist das für dich eine Erleichterung? Und was ja manchmal auch so ein Thema ist, wenn neue Technologien kommen, kann ich damit umgehen? Was macht das? Entscheidet nachher die KI über mich und mein Leben, und da ganz klar zu sagen, wo sind die unterstützenden Features, wo sind auch die Grenzen, was kann das System leisten, und da sehr transparent zu sein, das hilft am Ende. Ne? Und vielleicht so als Beispiel, wir haben auch eine Gruppe eingerichtet für so digitale Ethik, also wie gehen wir mit solchen Themen um auch Vorbehalte entgegenzuwirken und ganz transparent zu machen, was machen wir, wie werden digitale Tools eingesetzt, wie wird AI eingesetzt und wo sind dann eben auch die Grenzen. Und das kann jeder nachlesen, und da muss sich aber auch jeder unserer Entwickler am Ende dran halten auf der anderen Seite.
Und tauscht ihr euch da auch regelmäßig aus? Also macht ihr das transparent, nicht nur unter den Entwicklern, sondern auch im Unternehmen?
Ja, genau. Also einmal, wir haben Anfang letzten Jahres schon eine AI Factory gegründet, haben da 150 Menschen aus dem ganzen Konzern zusammengezogen und haben gesagt, wir brauchen einfach auch eine kritische Masse, die sich gegenseitig befruchtet. Weil manchmal ist man, wenn man so als Einzelkämpfer unterwegs ist, ja auch schwierig zu sagen, hey, ich will das neue Innovative. Und dann steht man da relativ alleine da, auf der einen Seite so eine Homebase zu haben und sich gegenseitig zu inspirieren und auf der anderen Seite immer wieder rauszugehen zu den Kolleginnen und Kollegen und auch wirklich das Tagesgeschäft zu erleben und sagen, wo sind hier Painpoints, die ich mit Hilfe von Digitalisierung und Technik beheben kann. Und vielleicht so ein kleines Beispiel, das ist nämlich eine App gewesen, die tatsächlich, würde man sagen, bei uns im Konzern viral gegangen ist, und zwar jeder bei uns hat ein digitales Endgerät, also ein Handy, und es ging darum, Ersatzteilerkennung, wenn man an so einem Zug, und manchmal sind unsere Züge auch 30 Jahre alt, dann baust du so ein Teil aus und sagst, oh, welche Teilenummer könnte das denn sein? Die steht da nicht mehr drauf. Und dann nimmst du dein Handy, quasi machst ein Bild von dem Ersatzteil und dann sagt er dir, es handelt sich um Teilenummer XYZ und im Lager findest du das in Regal 17, Fach 3. Spart 75% der Suchzeit, und auch ganz ehrlich, wer will denn nach einem Material suchen? Und da haben alle gesagt, wir haben das mittlerweile in 87 Werken im Einsatz, 15.000 Mitarbeiter, und das haben sie uns wirklich aus der Hand gerissen und haben gesagt, wann komme ich dran? Ich will das auch sofort haben.
Ja. Spannend, weil ich glaube, auch wenn man dann ins Doing kommt, genau, und es nutzt, das geht uns ja auch so. Ja, ich meine, wir haben ja auch Gemini Advanced bei uns die ganze Zeit oder halt auch logischerweise andere Menschen ChatGPT. Und wenn man das Tool nicht nutzt, dann kommt man auch nicht da in den Genuss der Vorteile und kann man es auch nicht so richtig integrieren. Deswegen.
Genau, man muss es einfach ausprobieren und erleben. Das ist der Punkt. Ja, und da hilft es auch immer, wenn jetzt nicht vielleicht der ITler kommt und sagt, guck mal, das ist doch, also der Nerd, und sagt so, ist doch total easy, sondern wenn ein anderer Kollege kommt. Deswegen haben wir auch häufig so Buddy-Konzepte und sagen, geht ihr mal hin und erklärt das eurem Kollegen, dann hat das eine ganz andere Glaubwürdigkeit. Ja?
Das finde ich auch einen spannenden Punkt, weil ich kann mir auch vorstellen, für eure eigene digitale Gruppe mit den 150 Mitarbeitenden, da melden sich wahrscheinlich genau diejenigen freiwillig, die einfach auch mega Bock auf Transformation und neue, genau, Wege und ein entsprechendes Growth-Mindset mitbringen. Ne? Wie stellt ganz ihr denn genau sicher, dass das dann eben auch skaliert wird und dass wirklich auch alle mit auf diese Reise genommen werden?
Genau, das ist wirklich nur so ein kritischer Nukleus, eine kritische Masse, mit dem man dann loslegt, und die schwärmen dann quasi aus in die verschiedenen Einheiten und Geschäftsfelder, weil am Ende, also so ein Proof of Concept zu machen, da ist ja noch nicht die Musik drin, sondern das Schöne ist ja, wenn du es dann wirklich großflächig skalieren kannst. Und das ist auch der Vorteil, dass wir ja doch eine relativ große Company sind und dann sagen können, hey, es gibt die Idee auf der einen Seite, und das ist immer mein Punkt, ich sage immer, proudly copied, ja, ist das Thema nicht not invented here, sondern es geht wirklich darum zu sagen, hey, da wurde was entwickelt, das ist gut, das kann ich bei mir auch einsetzen, und zwar tupfen gleich, weil dann amortisiert sich auch die Investition ganz schnell.
Ja. Also ich finde ehrlich gesagt, das ist so ein spannendes Thema, das ist so mitreißend und das ist, finde ich, auch so akut, ja. Und jeden beschäftigt das irgendwann zu dem Zeitpunkt, also jetzt auf jeden Fall total, sehr, sehr aktuelles Thema. Und eine Frage, die uns auch total, als wir uns mit dir auseinandergesetzt haben, unter den Lippen wiederum gebrannt hat, war dieses Thema der alten Arbeitsmodelle. Ja, wir hatten vor Covid war wahrscheinlich der größte Shift, den wir jeweils, oder Corona, der größte Shift, den wir jeweils erlebt haben. Und eine Frage, die ich mir immer stelle, ist, dass das, wie wir vorher 9 to 9 gearbeitet haben, ist es überhaupt noch heute konform mit dem KI-Zeitalter? Also ist es, die digitale Transformation, treibt die dann auch wiederum andere Arbeitsmodelle?
Ich denke schon. Also erstmal, wir hatten bei der Deutschen Bahn echt Glück oder waren vorausschauend unterwegs. Wir waren ja quasi mit unserer fast kompletten Systemlandschaft schon in die Cloud umgezogen. Das heißt, als Covid losging, sind unsere Mitarbeitende einfach ins Homeoffice gegangen, also nicht die Zugbegleiter, aber viele andere, und konnten von einem Tag auf den anderen weiterarbeiten. Also das hat uns schon mal sehr geholfen. Und das andere Thema, was du ansprichst, ist ja Agilität. Also dass einfach die Grenzen verschwimmen zwischen Arbeit und Freizeit, aber auf der anderen Seite halt auch mehr Flexibilität für den einzelnen Mitarbeitenden schaffen. Und ich glaube, bestes Beispiel ist bei uns unser interner IT-Dienstleister, die DB Systel. Das sind alleine 7000 Mitarbeitende und die haben quasi in die ganze Organisation ist agil und in Selbstorganisation ausgerichtet. Also wir haben 750 Teams, so gut wie hierarchiefrei. Gibt's immer einen Agility Master, einen Product Owner, ein Umsetzungsteam. Und die arbeiten quasi jetzt genau die Themen ab mit Kundenfokus und Feature Set. Was muss als nächstes umgesetzt werden? Und dadurch hast du natürlich ganz anders eine Möglichkeit, auch auf Kundenanforderungen oder Veränderungen schnell zu reagieren, als wenn du sagst, ja, jetzt schreiben wir erstmal ein Lastenheft und 3 Jahre später wird das irgendwie umgesetzt. Weil ich glaube, das ist nicht mehr das, was die Kundinnen und Kunden, Fahrgäste und auch unsere Mitarbeiter von uns erwarten, sondern müssen wir einfach schnell drehender unterwegs sein.
Und nimmst du da auch alle mit bei der Reise oder merkst du, dass es dieser Wandel auch unterschiedlich Zeit braucht bei unterschiedlichen Menschen?
Ja, ich glaube, das ist immer so, ne? Es gibt halt die Frontrunner und die da auch mehr Zeit für brauchen, sich umzugewöhnen, weil es ist ja ein Change-Prozess. Es ist immer die Frage dieses What's in it for me? Also wie hilft das mir und wie hilft das am Ende unseren Kundinnen und Kunden? Weil das ist halt die wichtigste Frage. Und gerade wenn ich sage, die Grenze zwischen Beruf und Freizeit verschwimmen, schafft mir aber auch mehr Flexibilität. Oder wenn ich sage, ich kann mehr Tage im Homeoffice verbringen, solange die Leistung stimmt, ist das ja eigentlich auch immer ein guter Anreiz, dann, ja, sagen wir mal, pflichtbewusst und ergebnisorientiert unterwegs zu sein. Und so wird am Ende dann Win-Win raus.
Und merkst du es auch an dir? Also, dass sich bei dir was geändert hat im Arbeitsmodell?
Ich überlege gerade. Also, ich war ja sowieso immer schon lange im IT- oder IT-nahen Umfeld unterwegs und auch immer in globalen Organisationen. Und da ist das mit dem 9-to-5 eigentlich sowieso selten so. Wenn du mit USA, Japan und Australien zu tun hast, da muss man sich auch immer so ein bisschen danach richten, wo gerade Tag und wo gerade Nacht ist.
Und Daniela, du bist ja wahrscheinlich auch eher der Frontrunner, ja, und siehst zu, dass du andere entsprechend mitnimmst, dass du anderen auch Impulse gibst. Frage finde ich da auch immer spannend, wo holst du dir denn selbst Impulse und Gedankenanstöße?
Gute Frage. Ja, also viel mit Menschen sprechen, viel lesen, Podcast hören, digitale Artikel.
Was liest du und welche Podcasts hörst du?
Also wenn du mich fragst nach diesen Inspirationen, ich glaube, da ist es gar nicht so viel lesen. Ich lese einfach viel in meiner Freizeit, alles Mögliche, was mir so Fiction, Biografie, technische Sachen, alles, was mir so unter die Finger kommt. Und für die digitalen Sachen sind es dann halt oft auch eher Artikel oder eben Podcast. Ne? Wenn du jetzt hast gerade gefragt, Lex Friedman zum Beispiel, der hat auch viele KI-Größen bei sich, die er interviewt. Das ist auf jeden Fall spannend. Ja, und das andere vielleicht noch, was ich auch mal wichtig finde, dann eben nicht nur sich mit Digitalisierung und Technik zu beschäftigen, sondern ich mag es auch total, mir Inspiration aus ganz anderen Bereichen, ne, Kunst, Kultur zu holen und auch zu sagen, auch andere Branchen, wie gehen die mit bestimmten Themen um? Weil manchmal bekommt man dadurch ja auch, wenn man so mit den Scheuklappen unterwegs ist und sagt, hey, so haben wir ja noch nie darüber nachgedacht, vielleicht kann man das ja auch noch umsetzen. Und da muss ich auch gestehen, ich komme ja ursprünglich aus der Automobilindustrie und alleine jetzt bei der Deutschen Bahn war ich vielleicht für den einen oder anderen auch schon mal pain in the ass, weil ich gesagt habe, ja, aber in der Automobilindustrie ist das so und so. Aber trotzdem gibt einem das ja einen anderen Referenzpunkt und sagt, es gibt gute Gründe, das so und so zu machen. Und wenn jemand sagt, das war aber immer schon so oder aus der Historie heraus ist immer verdächtig, dann kann man sagen, dann lass uns nochmal anders drüber nachdenken, dass wir es für unsere Kundinnen und Kunden einfach besser machen.
Hast du so einen Circle von anderen quasi CDOs mit vergleichbarer Verantwortung, mit denen du dich da austauschst?
Also witzigerweise gibt es die Kombination zu sagen, ich bin CIO, CDO und CTO quasi in einer Funktion. Das gibt's relativ selten auf Vorstandsebene. Das war aber ehrlich gesagt genau der Grund, warum ich gesagt habe, ich möchte das machen, für das umweltfreundlichste Verkehrsmittel arbeiten, hier wirklich einen Beitrag für eine moderne Gesellschaft in Deutschland zu leisten. Und ich bin ja von Haus aus, konnte man dann ja wahrscheinlich hier schon irgendwie lesen, Wirtschaftsingenieurin, habe danach in der IT promoviert. Und diese beiden Themen zusammenzubringen, weil Digitalisierung und Technik wächst immer weiter zusammen, durch IoT, durch KI und das halt zusammenzudenken und nicht zu sagen, wir haben einen Bahnbetrieb, der hauptsächlich mechanisch oder elektrisch ist, sondern zu sagen, wie hauchen wir dem denn jetzt auch noch die Digitalisierung ein? Das ist einfach eine tolle und spannende Herausforderung.
Und finde ich auch total, auch wiederum sehr tagesaktuell, weil wir haben auch die Herausforderung, wie bringen wir KI im Marketing zusammen mit KI im Business im weitesten Sinne. Also unsere Cloud-Lösungen, die wir anbieten, gehen ja über alle Ressorts sozusagen hinweg, ja, von Marketing bis Produktion. Und auch hier merken wir, dass alles mehr und mehr zusammen in einen Bucket geschmissen wird, um halt dann halt logischerweise auch die Konsequenzen daraus ziehen zu können und die Effizienzen zu generieren. Ne?
Ja, ganz genau. Und ich meine, ist vielleicht ein technisches Thema, aber zu sagen, heute ist es so, die Züge kommen in die Instandhaltung nach einer gewissen Laufleistung. Aber da zu sagen, nicht regelbasiert, sondern zustandsbasiert, wie geht's den Zügen und können wir dann was tun? Oder noch besser prädiktiv, also vorausschauend zu sagen, wann glauben wir, wann eine Tür ausfallen könnte und sie vorher zu reparieren, sodass ihr nicht funktionierende Türen gar nicht mehr erlebt. Ja, so das zum Beispiel. Oder auch Klimaanlagen. Also das ist ein Thema, was es mittlerweile viel, viel weniger gibt. Einfach, weil die auch teilweise schon mit KI gesteuert werden. Da geht es um das Thema Energieverbrauch, wie viele Menschen sitzen im Zug und so weiter und so weiter.
Und da muss ich auch gleich noch mal eine Kerbe reinschlagen. Ich hatte das letztens auch. Da bin ich von Berlin nach München gefahren, ist die Klimaanlage ausgefallen. Was ich da aber wiederum total sympathisch fand, war dieser menschliche Twist. Ja, da sind da die netten Schaffner und die netten Reisebegleiter durch die Gänge durchgegangen und haben Wasser verteilt, haben nochmal da oder dort nochmal eine Konversation angestoßen. Also das darf man dann auch nicht vergessen. Ja, so eine, es passieren Fehler, passieren im System. Und wenn man dann das aber verknüpfen kann mit einer Menschlichkeit, dann ist man doch irgendwie angekommen, wo wir ankommen wollen.
Ja, hundertprozentig. Und da machen unsere Zugbegleiterinnen einfach auch einen ganz tollen Job.
Ja, wirklich.
Mhm. Schult ihr da entsprechend auf Humor? Ja. Weil wir haben auch häufig die Frage, kann man Humor lernen?
Auf Humor, glaube ich, kann man nicht so wirklich schulen. Aber wir geben den Zugbegleiterinnen und Zugbegleitern einfach auch mehr Freiheitsgrade. Da habt ihr bestimmt auch schon einige im Dialekt sprechen gehört, weil das einfach auch eine Nähe zu den Kundinnen und Kunden schafft.
Also ich habe auch schon in Nervsituationen wirklich mit dem kompletten Abteil Tränen gelacht. Jeder war tendenziell total genervt, weil wieder umgefallene Bäume, spielende Kinder etc. durchgesagt wurden. Aber Zugbegleiter hat das so sensationell verkauft, dass alle wirklich mit so einem Grinsen dann irgendwie im Abteil saßen. Und das ist mir schon ein paar Mal passiert. Deswegen dachte ich wirklich, dass ihr da vielleicht auch explizit wirklich auf eben diesen menschlichen Umgang, Humor etc. schult. Und vielleicht im nächsten Jahr auch digital.
Aber nicht alles lässt sich, nicht alle Menschlichkeit lässt sich durch Digitalisierung ersetzen, ganz und gar nicht. Da müssen wir unsere Grenzen erkennen. Ja.
Und da habe ich letztens auch mitgenommen von der Professorin Jasmin Weiß, die gesagt hat, dass am Ende des Tages setzt sie sich immer hin, weil sie beschäftigt sich sehr viel mit humanistischer KI und sie sagt, sie setzt sich am Ende des Tages immer hin und reflektiert über zwei menschliche Beziehungen, die sie oder zwei menschliche Kontakte, die sie am Tag hatte. Weil es ist so wichtig, dass natürlich die KI und die Effizienzen entsprechend zu nutzen, aber sich bewusst zu machen, dass wir immer noch Mensch bleiben.
Ja, genau. Kann ich nur unterstreichen.
Wenn wir jetzt nochmal zurückgucken auf die Deutsche Bahn und Quantensprünge. Und eins der Tools, die ihr ja immer wieder im Einsatz habt, ist die phänomenale App. Habe ich auch gerade nochmal gecheckt, ob mein Zug pünktlich geht. Und er geht pünktlich.
Sehr gut.
Welche Quantensprünge können wir uns denn da erhoffen?
Ja, also es ist tatsächlich so, wie du sagst, ne? Das ist in Deutschland die populärste Reise-App ist unser Navigator und da sind wir auch echt stolz drauf. Und da auch zu sagen, lass uns das zusammen mit den Kundinnen und Kunden weiterentwickeln. Ihr habt es ja erlebt, im letzten Herbst haben wir quasi eine neue Version in Betrieb genommen und haben vorher auch eine Beta-Version mit Kundinnen und Kunden verprobt. Da gab es dann gleich, ich weiß nicht, wie viel waren in der Community, über 2 Millionen Kunden haben mit uns getestet. Also da ist auch wirklich großes Mega. Interesse da. Wir haben 80.000 Feedbacks bekommen und wir sind jetzt auch dabei, die abzuarbeiten. Ne? Also das ist genau das, was du sagst. Was sind so die nächsten Quantensprünge, die wir da erwarten können? Da sind beispielsweise so Themen drin, dass wir mehr und mehr Richtung Reisebegleitung gehen. Also nicht nur so, sorry, dein Zug fällt aus, sondern was hast du denn jetzt für Alternativen? Was können wir dir anbieten? Automatische Push-Nachrichten jetzt auch für Pendler. Das haben wir mittlerweile auch viel. Es gibt die Kartenfunktion zu Haltestellen, dass ich mich da besser orientieren kann. Und natürlich auch eine Weiterentwicklung mehr und mehr Richtung integrierte Alltagsmobilität, dass wir multimodale Mobilitätsangebote schaffen und eben nicht nur den Zug betrachten, sondern wirklich zu sagen, door to door, wie komme ich von A nach B mit den verschiedenen Verkehrsmitteln.
Darauf freue ich mich schon sehr. Und ich finde es auch super immer, dass man Feedback einarbeitet, weil auch da, muss ich sagen, profitiert man ja nur davon und kann man sich bereichern lassen, unterschiedliche Betrachtungsweisen, was sagt der eine, was sagt der andere, da kommt man auf Impulse, an die man selber einfach noch nicht gedacht hat. Ja.
Ja, ganz genau. Das ist auch total wichtig zu sagen, was wird denn von den Kundinnen und Kunden am meisten gewertschätzt oder auch gefordert und das entwickeln wir dann auch als erstes.
Ja.
Was sind denn die Themen, die dich in eurer Agenda 2027, 28, 29, 30 vielleicht sogar schon beschäftigen? Kannst du da noch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was uns noch alles in Zukunft erwartet?
Ja, klar, sehr gerne. Zumindest mal so ein paar Themen anteasern. Und da muss man sich auch dran gewöhnen, wenn man sich viel mit Software beschäftigt hat und dann heißt es, wir haben so lange Zeithorizonte. Man ist ja eigentlich agil unterwegs und will da immer sehr schnell sein. Und ich glaube, wir sind da auch schnell unterwegs. Und als kleines Beispiel, wir hatten eben schon kurz drüber gesprochen, wenn ich mit dem Zug unterwegs bin, dann habe ich ja quasi sowas wie autonomes Fahren. Ich kann tun und lassen, was ich will, muss mich nicht auf den Verkehr konzentrieren. Und was macht der moderne Mensch? Der möchte dann Konnektivität haben. Das heißt, er möchte im Internet surfen, telefonieren.
Produktivität.
Video. Ja, genau.
Oder Zeitvertreib.
Seine Lieblingsserie streamen, wie auch immer. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn das 1000 Menschen im Zug sitzen, mit 300 km/h durch die Landschaft rasen, dann ist das mit dem Mobilfunkempfang tatsächlich auch eine technische Herausforderung. Aber genau das adressieren wir jetzt in einem Projekt. GIINT nennt sich das Gigabit Innovation Track, weil wir brauchen wirklich Gigabit-Raten, also nicht irgendwie, jetzt bin ich wieder so technisch, aber 100 Megabit pro Sekunde, dann tröpfelt es bei euch nur, ihr könnt alle SMS schreiben, aber das will ja heute keiner mehr, sondern dann brauchen wir mehrere Gigabit pro Sekunde. Und genau das verproben wir gerade und haben da auch richtig gute Ergebnisse. Also more to come, da sind wir gerade unterwegs. Und wenn ich vielleicht noch ein bisschen weiter in die Zukunft schaue, ich träume ja immer noch von einem Echtzeitfahrplan. Und Quantencomputing würde uns das möglich machen. Also von daher ist das auch schon ein Thema, was wir seit mehreren Jahren beobachten und auch mit dran sind. Und wirklich auch zu sagen, sobald das da ist, würde uns das nochmal ganz, ganz andere Möglichkeiten geben, unseren Fahrplan zu optimieren, weil wir den heute, zweimal im Jahr gibt's Fahrplanwechsel, werden immer so ein bisschen einzelne Routen optimiert, weil man den einfach auf der grünen Wiese Stand heute gar nicht komplett neu berechnen kann. Das geben die Computer heute in der Form nicht her. Quantencomputing würde aber genau dieses Problem lösen. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite tun wir gut daran, wir sind ja Teil der kritischen Infrastruktur, uns auch darauf vorzubereiten, weil nicht jeder wird vielleicht das Quantencomputing im positiven Sinne nutzen, sondern man hat da auch ganz andere Angriffsmöglichkeiten. Und auf die bereiten wir uns jetzt auch schon vor.
Was bietest du erstmal?
Erstmal möchte ich bitte, Livia, bevor du jetzt hier München, Berlin oder so etwas pitcht, ja, Teststrecke Hamburg-Berlin nehme ich sehr gerne für alles, wo ihr irgendwelche Zukunftsszenarien testen möchtet.
Unbedingt, haben wir auch klar im Blick, keine Frage, das kann ich schon sagen.
Ist auch kein Problem. Ich lebe nämlich gerne noch ein bisschen mit ohne Wi-Fi, weil ich liebe es, dass ich keine Meetings haben kann, 3 Stunden lang am Stück. Und dass es einfach nur Produktivitätszeit ist und keiner mir wieder den Kalender vollballert, in Anführungsstrichen, weil dann doch die Konnektivität so gut ist, dass man Meetings haben kann. Also ihr könnt euch mit München, Berlin noch ein bisschen Zeit lassen.
Okay, sehr gut. Gut zu wissen.
Vielen Dank, Daniela. Es war wirklich total inspirierend. Jetzt haben wir noch eine letzte Frage, die wir immer stellen, wie du ja anfangs auch die Frage von Vanessa bekommen hast, ist unsere nächste Gesprächspartnerin, die Karin Dohm, die CFO von Hornbach. Und uns interessiert, was dich wiederum interessiert, was du Karin gerne mal fragen würdest.
Ja, ich habe da auch mal kurz gegoogelt und gesehen, dass die Karin neben Wirtschaftswissenschaften auch Philosophie studiert hat. Und deswegen würde mich wirklich brennend interessieren, wie du, Karin, wenn ich das so direkt an sie richten darf, aus dieser Natürlich. Perspektive, auch dieser philosophischen Perspektive auf generative KI guckst.
Super, das packen wir ein. Es war mir eine große Freude und wie gesagt, ich steige gleich in die Bahn und habe eine ganz anderes Perception oder ein ganz anderes Mindset jetzt. Ich kann so viel ausprobieren.
Das freut mich.
Aber ich finde es auch super cool, dass es tatsächlich so viel Opportunities eben gibt, auf die ihr euch stürzt, liebe Daniela. Und ich bin mir sehr sicher, mit dir als Frontrunnerin werden wir das auch alles dann demnächst in der Realität erleben können.
Super, ich gebe mein Bestes mit meinem Team.
Großartig. Danke dir, Daniela.
Danke euch. Danke dir. Hat Spaß gemacht. Bis dann. Ciao.
Ciao.
Wow, was für eine spannende Folge. Besonders beeindruckt hat mich Danielas Energie, wie die Zukunft der Deutschen Bahn aussehen wird. Ich erwarte sehr vieles und ich bin mir sicher, das wird sie auch auf die Strecke bringen. Was haben wir heute mitgenommen? KI ist bereits ganz tief in den Betrieb der Deutschen Bahn integriert. Auch wenn das manchmal nicht den Anschein macht, ich ehrlich gesagt bin mir ganz sicher, dass da eine große Veränderung kommen wird und dass wir auch ganz, ganz viel noch in der Zukunft sehen werden. Die Deutsche Bahn hat ein Zukunftskonzept und das wird auch heute schon aktiv eingesetzt und um das Fahrgasterlebnis zu verbessern als allererstes und aber auch um Wartungsprozesse zu optimieren. Also da passiert sehr viel im Hintergrund und wenn man sich da mal ein bisschen mehr mit beschäftigt, wird man wahrscheinlich das Erlebnis auch viel stärker wahrnehmen. Und auch die KI-gestützten Reiseinformationen und vorausschauende Wartungen, die in der Zukunft in der Pipe stehen, fand ich besonders spannend. Das Zweite, was die Daniela uns mitgegeben hat, ist, dass digitale Transformation ein absoluter Gewinner ist, wenn sie das Leben der Menschen verbessert. Und sie hat dabei betont, dass diese Initiativen am erfolgreichsten sind, wenn sie Dinge für Mitarbeiter und Kunden nachweislich einfacher und praktikabler machen. Dazu gehört es, Schwachstellen anzugehen und sicherzustellen, dass neue Technologien benutzerfreundlich werden und viel, viel hilfreicher. Und als dritten Punkt hat uns Daniela mitgegeben, dass die DB wirklich, wirklich an richtig spannenden Zukunftsprojekten arbeitet. Und da sind so 2 Initiativen zu nennen, die bei mir im Kopf hängen geblieben sind. Das sind Initiativen wie den Gigabit-Innovationstrack zur Verbesserung der Konnektivität an Bord
natürlich damit auch das Wi-Fi und die Erforschung des Quantencomputers für Echtzeitplanung und Cybersecurity, was unheimlich wichtig ist, auch für die Deutsche Bahn. Also man sieht hier, das Engagement ist groß. Es stehen viele Menschen dahinter. Die Deutsche Bahn steht für Innovation und wir sehen auch in der Zukunft sicherlich sehr viel passieren, weil ich kann es mir gar nicht anders vorstellen. Mit Daniela an der Front, da wird da wirklich, wirklich was passieren. Und dann zum Schluss, was nehme ich mit, was nehmen wir mit, was könnt ihr mitnehmen? Setzt KI ein, versucht euch einfach an das Tool dran zu setzen und probiert und testet, weil wenn man nicht probiert und nicht testet, dann kommt man auch nicht weiter. Also versucht wirklich, das zu optimieren, das in euren Alltag zu integrieren. Sei es einfach nur, wenn ihr auf der Suche seid nach einem guten Geburtstagspack für eure Kinder, für den upcoming Kindergeburtstag oder was immer es sein mag. Aber versucht es wirklich, wirklich in euren Alltag einzubetten. In 2 Wochen kommt die nächste Folge Access All Areas raus mit der CEO Vanessa Stützle und wir sprechen mit ihr über Leadership Styles. Ein wirklich akutes und sehr besonderes Thema. In 4 Wochen erwartet uns dann auch nochmal ein ganz besonderes Event. Wir sprechen auf der Her Career live und in Farbe mit der CMO von Doc Morris, Dorit Postdorf, über das Thema New in a Job as a Board Member und beantworten damit auch eure Fragen, die euch eventuell so im Kopf schwirren beim Start eines neuen Jobs oder beim vielleicht Interviewprozess für einen neuen Job. Wir freuen uns, euch dort zu sehen. Tickets gibt's übrigens für Azubis und Studierende for free. Schaut einmal auf die hercareer.com und schnappt euch ein Ticket. Es gibt wahnsinnig viele tolle Frauen, die ihr dort treffen könnt. Und ihr erhaltet ganz sicher ganz viele Tipps rund um das Thema Karriere. Und damit freuen wir uns auf euch in 2 Wochen und auf in 4 Wochen live und in Farbe.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.